Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People.
Servus.
Hi, Shazeb.
Hi, grüß dich. So, mit letzter Energie schicke ich noch ein Servus in den Süden. Weil wir haben ja beide festgestellt gerade, dass wir müde sind. Was hast denn du für eine Müdigkeitsstory heute?
Ich hatte einen langen, schönen Tag. Ich hatte einen Besuch hier über das Wochenende, den Daniel Pawelka. Und wir haben gestern Abend noch lang gequatscht. Und ich weiß ja, ich bin ja Frühaufsteher, deswegen war ich so um 1 im Bett und um 6.30 Uhr mit dem Hund wieder draußen. Und das ist einfach dann ja ein langer Tag. Wir haben schön viel draußen gemacht und kann jetzt nicht klagen. War ein einfach schöner Tag, aber lang. Wie ist es bei dir?
Mein Tag war auch schön. Wir haben den Muttertag tatsächlich gefeiert. Mubina hat für die beiden Mütter ein gemeinsames Brunch organisiert in der Nähe von Frankfurt. Und da waren wir dann zusammen. Und irgendwie sind wir dann nach Hause gefahren. Eine Stunde hat es gedauert. Und dann dachte ich mir, wir gehen nochmal Eis essen. Dann waren wir hier bei uns in der Nachbarschaft. Gibt es eine coole Eisdiele. Da waren wir Eis essen. Aber irgendwie war das dann für mich too much. Also Mubina hat dann gemeint, ich laufe nach Hause. Also dann ist sie spaziert. Hat eine halbe Stunde gedauert. Ich bin mit den drei Kindern rein ins Auto nach Hause gefahren. Und als ich zu Hause ankam, habe ich irgendwie gedacht, also entweder ich habe gerade 100 Kilo zugenommen und krieg meine Beine nicht mehr hoch. Ja. Oder ich habe eine wahnsinnige Müdigkeitsattacke. Kenne ich so gar nicht von mir. Und dann haben die beiden großen Jungs gemeint, komm, leg dich doch hin, wir gehen mit dem Kleinen raus, Basketball spielen vor der Haustür. Dann waren die draußen und ich habe Mubina heute Abend gesagt, ich hatte, glaube ich, einen Filmriss. Also ich bin ins Schlafzimmer und habe mich so aufs Bett gelegt und ich musste da eingeschlafen sein. Also irgendwie stimmt was nicht. Keine Ahnung.
Da kann ich nur mal gucken. Vielleicht das noch, wir haben heute bei Freunden, die gerade in ein neues Haus ziehen, das sie renovieren. Und die sind seit 3 Monaten dran, dieses Haus zu renovieren und müssen nächste Woche eigentlich umziehen. Und wir waren heute da und ich dachte mir, also so richtig bewohnbar sieht das noch nicht aus. Ja, sehr schönes Haus, alles super Grundstück, aber bewohnbar ist das nicht. Und er muss jetzt noch nach China, nee, nach Hongkong, glaube ich, genau genommen, beruflich. Also ich weiß nicht, ob wir unseren Gästeraum schon mal fertig machen müssen. Ja,
aber willst du jetzt künstlich mein Stresslevel reduzieren, indem du mir sagst, wie schlimm es andere haben?
Oder? Ganz genau, oder ja, gut erkannt.
Sehr gut, also. Well done, ist dir gelungen. Nee, bei uns sind hier schon ordentliche Verhältnisse. Ich habe morgen mein Führungsteam eingeladen zum Grillen. Du kennst ja Mubina auch, mich auch, wir haben alles schon organisiert, Getränke stehen schon draußen. Und ich freue mich sehr auf morgen, aber irgendwie heute Abend fühle ich mich gerädert. Aber, ich habe mich sehr gefreut auf unsere Episode heute, weil wir ja ein tolles Thema haben.
Ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wir haben ein paar Themen vorgeschlagen. Du hast eins jetzt, hast du gesagt, das reizt dich heute, jetzt musst du mir helfen. Was sprechen wir denn heute jetzt?
Also wir hatten ja eigentlich ein anderes Thema für heute. Das hattest du mir per Sprachnachricht geschickt. Beide sind ja mental theoretisch vorbereitet, aber ich würde gerne vorschlagen, mit dir heute zu reden über das Thema Kommunikation zwischen Generationen. Also das ist ja anlässlich eines Themas gewesen, was ich so mitbekommen hatte. Und ich dachte mir, es kann nicht sein, dass das nur ein Einzelfall ist. Das muss einfach auch in der heutigen Zeit häufiger vorkommen. Und darüber sollten wir mal reden.
Ja, das ist schön. Das passt ja für uns auch gut. Die 1980 Geborenen, die zwischen den Generationen irgendwie stehen und versuchen, die Brücken zu bauen. Und wir glauben, das können wir ganz gut. Mal schauen, ob das stimmt. Ja, aber lass uns doch mal, also willst du direkt einsteigen in deine Anekdote, die du hattest?
Ja, können wir gerne machen, aber das mit den Generationen finde ich wirklich wahr, was du sagst, weil ich glaube, wir sind noch die letzte Generation, dieses analoge Leben und auch dieses, ich glaube, so ein bisschen dieses hierarchische Recht und Ordnung und diese Basistugenden noch so mitgenommen hat. Die neuen Generationen sind viel heterogener, also die jüngeren Menschen mittlerweile. Und ich habe den Eindruck, dass ist einerseits ein Nachteil, weil wir sind ja beide an der Grenze von Millennials, aber gar nicht so richtig dabei. Andererseits ist es ein Vorteil, weil wir vielleicht beide Seiten ganz gut verstehen können. Und das ist auch der Grund, warum ich mit dir gerade drüber sprechen wollte. Wenn du keine Reaktion hast, kann ich auch direkt einsteigen.
Nee, Moment, ich hab eine Reaktion. Woran ich das immer festmache, ist an Filmen.
Ja,
ich bin
ja
ein Filmjunkie und ich hab einen älteren Bruder, 3,5 Jahre älter. Und deswegen habe ich so die Bandbreite von Filmen, so alles, was Anfang der 80er war quasi schon, obwohl ich da jetzt gerade erst geboren war. Aber da habe ich trotzdem noch diese Filme mitgenommen. Und natürlich bis weit in die bis zur Ist-Zeit. Und wenn du da mit Menschen sprichst, und das ist mir gerade in den USA auch aufgefallen, dass da wie viele Geschichten und wie viele Vergleiche mit irgendwelchen alten oder was verhältnismäßig alten Filmen hergezogen werden. Und wenn du die kennst, ja, und im Vergleich dann zu den jüngeren Generationen, die dann sagen, hey, was wovon sprichst du dann? Ja, sagst du, ja, Glücksritter, ja, kennst du nicht mehr, Eddie Murphy und so. Ja, was, Glücksritter, wer ist das? Dann kannst du da wirklich Brücken bauen mit eigentlich coolen alten Filmen, jetzt mit Bud Spencer mal beiseite, aber auch das sind so Brücken, die ja, man bauen kann.
Absolut. Übrigens, eine gute Warm-up-Übung für ein Team-Meeting ist, wenn du sagst, wenn du über Miro arbeitest zum Beispiel, poste mal ein GIF von deiner ersten CD oder von deinem ersten Album. Also bei Spotify wird es schwierig, ja, aber die meisten Leute können sich erinnern an die erste CD, die sie gekauft haben, ja, oder wenn es noch ältere Jahrgänge sind, die erste Platte oder ja, genau.
Tina Turner, ich hatte noch eine Schallplatte, ich hatte keinen Schallplattenspieler, aber ich hatte eine Schallplatte geschenkt bekommen.
Du bist aber echt eine alte Socke, Schallplatten hatte ich nicht.
Eigentlich bin ich jünger als du, aber...
Ich hatte direkt Kassetten gekauft.
Kassetten, ja.
Kennst du noch, also für die jüngeren Zuhörer von uns, der Begriff Mixtape, das kennt man, oder? Oder kennt man das nicht?
Ja, ich glaube, das ist müsste bekannt sein, aber ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wo es herkommt mit Tape, ja, können die anfangen, glaube ich.
Da gibt es auch T-Shirts, wo du so eine Kassette drauf abgebildet hast und so einen Bleistift. Und dann heißt es, wer das erkennt, der hat ein gutes Leben oder so gehabt, eine gute Kindheit. Ja, ist entsprechend alt.
Natürlich, auffädeln wieder, wenn es mal hängen geblieben ist und so ein Kram. Ne?
Ja, und Mixtape, also dazu gehörte dann richtig, richtig viel Commitment. Hast du dann deiner, ich sag mal, Angebeteten oder Verflossenen, je nachdem, hast du dann dieses Tape zusammengemischt, indem du an die richtige Stelle gespult hast, ja, die Kassette, und hast dann je nachdem dann Lieder aufgenommen, ne? Also von einer anderen Kassette überspielt sozusagen oder aus dem Radio aufgenommen. Ne? Gab es auch noch, und dann konntest du quasi das beschriften, das Cover, und dann war das ein großes Liebesbekenntnis.
Gut, ich hab das anscheinend anders benutzt. Ich habe das immer versucht, meine eigenen Favoriten zu stellen, und habe dann eher Radio gespielt mit Freunden dabei, und das war natürlich dann immer eher für die Katz nachher, muss man sagen, weil du hast es, also ich habe es zumindest nie so richtig hinbekommen, das super gut zu machen, hatte da auch keine Geduld für. Wenn dann wenn du was vom Radio aufgenommen hast und hast den Moderator dann reinquatschen hören, das dann nochmal rausschneiden, dann hast du einen Depp, ja, das lass ich drin. Und,
ja. Ganz genau. By the way, wenn du das nächste Mal hier bist, ich habe Mubina ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, also vor sage und schreibe 17 Jahren, habe ich ja eine Mix-CD gemacht. Die hat sie auch immer noch.
Wow, ja, da bin ich mal gespannt, was da für Lieder drauf sind.
Ja. Zeige ich dir mal. Also, back to the topic, ja? Wie kam ich auf diese Idee? Also, dahinter liegt tatsächlich ein Vorfall. Also, ich werde da jetzt nicht so viel dazu erzählen können, will jetzt keinem auf den Schlips treten. Aber ich glaube, dass dieser Vorfall kein Einzelfall ist. Was ist genau passiert? Eine Situation, die wahrscheinlich in vielen Unternehmen momentan aufkommen kann. Du hast auf der einen Seite einen Menschen der Boomer-Generation, also jetzt, ich sag mal, Anfang, Mitte 50. Und dann hast du noch eine jüngere Person, wie in diesem Fall. Sie ist Mitte, Ende 20. Also diese beiden Personen trennen mal locker 20, 25 Jahre.
Aber es ist Generation Z dann, ne? Oder ist das, glaube ich, mit 25?
Ja, Generation Alpha? Nee, Y, also Y oder Z. Aber es sind schon ganz andere Erwartungen an das Arbeitsleben, ganz andere Taktungen, vielleicht auch viele andere Werte. Und jetzt stell dir mal eine Situation vor. Die Situation ist wie folgt. Junge Kollegin, die wird dem älteren Manager so zugeteilt oder soll mit ihm zusammenarbeiten. Und er lässt dann eine Bemerkung fallen, dass sie ja deutlich von der Performance unter dem Level ist, wie er es kennt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man das sagt, aber er hat es auf eine Art und Weise gesagt, dass das auch verletzend sein kann. Ne? Und die Frage ist, wie geht man jetzt damit um als Führungskraft oder sogar vielleicht noch weiter oben? Weil einerseits verstehe ich, Andi, und das ist ja letzten Endes das Thema auch, der Anspruch einer Generation Babyboomer, Leistung zu bringen, einen gewissen Arbeitsethos zu haben, vielleicht auch ein bisschen hart im Nehmen zu sein, Dinge sportlich zu nehmen. Wir kennen das ja beide. Also im Sport gibt es dann auch mal irgendwie einen Klaps auf dem Hintern, ne? Und dann ist gut, dann ist okay. Ne? Oder man grölt sich was zu und dann ist wieder okay. Aber du weißt natürlich auch, die Kultur in Unternehmen, aber auch grundsätzlich in Deutschland, ist sensibler geworden über die letzten 20, 30 Jahre. Mit dem Einzug auch junger Menschen, wir kennen das ja auch, dieses ganze Gendern-Thema und so weiter, da sind schon Befindlichkeiten da. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die jüngere Kollegin mir anschaue, also erstmal Kollegin, ne, jüngere Frau, da dann nochmal dieses Feedback, hey, du kannst mir das ja sagen, aber sag's mir doch auf eine respektvolle Art und Weise. Kann ich mindestens genauso gut nachvollziehen. Und die erste Frage an dich, die mich deine Meinung interessiert. Denkst du, das ist ein flächendeckendes Thema, was also in vielen Unternehmen passiert oder das häufiger vorkommt? Und zweite Frage, kannst du das nachvollziehen, warum das passiert? Reicht dir die Anekdote oder denkst du, das ist eher so ein Einzelfall und zu ignorieren?
Also was ich höre, ist ein Konflikt, der von dem ich gesehen habe, dass der relativ häufig passiert. Ja. Dass du zwei verschiedene, in dem Fall Manager und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in dem Fall hast und die einen anderen Anspruch jeweils haben, sowohl vom Inhalt, aber auch von der Art und Weise, in dem Fall der Kommunikation. Was ich mir nicht sicher bin, ist, inwieweit das Generationen abhängig ist, beziehungsweise da spielen noch viele Faktoren noch dazu da rein. Ja. Also insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich hätte auch ein paar ähnliche Geschichten in die Richtung, dass du ehrlicherweise auch andersrum, wo da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wo es eher jüngere Führungskraft und ältere Mitarbeiter geht und der Mitarbeiter in dem Falle nie die Message nicht checkt. Ja. Also insofern, weil das immer so subtil kam, in dem Falle ja, der Holzhammer gefehlt hat und der Mitarbeiter hat auf den Holzhammer gewartet, ne, in dem Falle. Aber ja, ich glaube, das kann ich nachvollziehen und fände es schön, da mal reinzugehen, weil du hast mir im Vorfeld ja auch nochmal Nachrichten hinterlassen und gesagt, naja, du bist ja auch hin und her gerissen, was denn eigentlich sinnvoll ist oder wie du das angehst, weil ein Feedback muss das immer in Watte gepackt sein. Ne? Also das nehme ich jetzt in meinen Worten.
Du hast die Frage genau richtig analysiert und ich bin da hin und her gerissen, wie du sagst. Einerseits denke ich mir, natürlich ist es toll, dass wir differenzierte Sprache haben und darauf achten, dass wir inklusiv sind, dass wir nicht irgendwo anecken. Andererseits kann man es ja auch übertreiben damit. Also wenn du dann so alles in Watte packst, dann kommt ein Feedback im Zweifel vielleicht auch nie an. Das heißt also, entweder du musst eine wahnsinnige Sprachfertigkeit haben, dass du das schaffst, beides zu machen. Andererseits verstehe ich auch Leute, die diese Sprachfertigkeit vielleicht nicht aufbringen oder aufbringen wollen, dass sie sagen, ey Junge, ich will dir einfach mal hier Feedback geben, warum kriege ich denn jetzt solche Widerstände? Ich habe es ja nicht so gemeint. Aber dieses ich habe es ja nicht so gemeint, kann man andererseits dann auch auf alles anwenden. Weißt du, bevor du antwortest, Andi, ich habe eine alte Story von einem meiner ersten Arbeitgeber. Da hat auch einer was zu mir gesagt und hat dann im Nachhinein gemeint, ich hätte es nicht so gemeint. Aber das erzähle ich dir gleich. Reagiere erstmal.
Ich habe einige Führungskräftetrainings mitgemacht und auch einige als noch nicht Führungskraft. Und das allererste war, ja, muss ja bei der SAP gewesen sein, genau. Und die Firma hieß, ich sage jetzt nicht, wie die Firma hieß, die Trainings gemacht hat. Wahrscheinlich kommt das dann nachher nicht so gut. Und das Training ging dahin auch in Richtung, ja, wenn einer was gemacht hat, was eben nicht so high-performant war, wie mache ich das? Und dann ging es immer darum, ist es ein Entwicklungsgespräch, was ich führe, oder ein Tadelgespräch? Dann habe ich gesagt, okay, was meinst du, was soll das? Ja? Und ich weiß noch, der Workshop-Moderator oder der Trainer war ehemaliger U-Boot-Kommandant. Ja? Also echt eine harte Socke. Ja, genau. Der erzählt dann, naja, also im Grunde ist alles erstmal ein Entwicklungsgespräch, bis zum gewissen Punkt, wo du sagst, Tadelgespräch. Aber dem müssen eigentlich viele Entwicklungsgespräche vorher anstehen. Ich habe da aber ein Problem mit gehabt, muss ich gestehen. Ja? Ich habe dann gedacht, Moment mal, Entwicklungsgespräch, so wie das hier formuliert ist, weiß ich nicht, ob das ankommt. Ja? Weil auch da, ja, du sollst ja was durch Beobachtung schildern und dann gehst du dann irgendwann in das, was wäre besser gewesen oder was hätte man machen können. Also ist ja auch eine gewisse Form von Kritik mit drin. Aber ich fand das so weichgespült, muss ich gestehen. Ja? Ich habe mich dann auch an eine Situation erinnert, in der ich als Praktikant auch Feedback bekommen habe, was eben nicht ein Entwicklungsgespräch war, sondern da hieß es, Andreas, die Liste ist Mist, ja, was du mir geliefert hast. Du musst mal aus der Situation des Kunden hier denken und damit kann ich nichts anfangen. Ja, mach das mal anders. Ja, und da habe ich gedacht, okay, hab ich verstanden. Ja, fand ich aber auch irgendwie okay in dem Falle. Ja, und das fand ich nur diese harte Differenzierung oder diese klare Differenzierung, Tadel, Entwicklung, das ist glaube ich zu theoretisch. Und da habe ich ein Gefühl, dass wir ab und zu in eine sehr theoretische Situation reinrennen, anstatt, und das ist jetzt mein Plädoyer, wenn du mit dem Mitarbeiter ein vertrauensvolles, ehrliches Verhältnis hast und auf die Person eingehst, dann ist es auch meines Erachtens auch okay, wenn du mal Klartext sprichst. Ja, dann ist es eben nicht böse gemeint oder eine Situation, wo du dann sagen kannst, pack das doch mal in Watte wieder.
Die Aussage kann ich auf jeden Fall mitgehen. Wenn du jemanden gut kennst, ein Vertrauensverhältnis hast, passt das ja. Aber ich glaube, in den meisten Fällen, wir reden ja von der Arbeit. da wirst du dieses enge Vertrauensverhältnis in den seltensten Fällen haben. Und da ist dann die Frage, wie resilient ist die Person auf der anderen Seite? Also dich kenne ich ja jetzt auch ein bisschen und ich kann mir gut vorstellen, dass du dann, wenn du so ein Tadelgespräch bekommst und jemand sagt, ey, das war nicht cool, und du hattest es ja auch mal erzählt, ja, im Kontext eines anderen Gesprächs, was wir hatten. Trotzdem könntest du dann sagen, okay, war ein scheiß Tag, und dann nimmst du den Ball, gehst raus, wirst paar Körbe, kommst zurück und dann überlegst du dir, wie stelle ich sicher, dass das nicht mehr passiert oder dass ich mich weiterentwickle inhaltlich. Jetzt stell dir mal vor, jemand ist gerade irgendwie nicht so resilient, dann hast du halt ein Problem, ne? Aber lass uns mal deine Theorie, weil das finde ich eigentlich interessant, ja? Also wann ist es ein Entwicklungsgespräch und wann ist es ein Tadelgespräch? Grundsätzlich ist das Charmante am Entwicklungsgespräch ja, dass die andere Person das als Chance sieht und nicht als Dämpfer. Aber andererseits habe ich dich so verstanden, dass du sagst, aber wenn du das nur als Chance formulierst und der andere hat wirklich Bockmist gebaut, dann denkt der andere, ja cool, es läuft doch alles super und das kann ich auch noch besser machen. Und dann kommt der Schuss halt nicht so richtig an.
Richtig. Also in der Theorie ist Tadelgespräch natürlich so, im Grunde ist es kurz vor der Abmahnung, ne? Muss man auch sagen. Das ist so, wenn man sagt, ich möchte dir jetzt die Botschaft rüberbringen, dass sowas absolut inakzeptabel ist und das muss einfach sitzen so. Aber Entwicklungsgespräche, und das ist ja die feine Kunst, wie du sagst, sprachlich vielleicht das auch rüberzubringen, haben ja auch immer eine Beobachtung in einer Form, wo du sagst, da kann was besser laufen. Da ist was, irgendwas passiert, von der du sagst, hier Verbesserungsbedarf. Ja. Und das halte ich schon für, deswegen, weil du sagst, auf der Arbeit habe ich nicht das Vertrauensverhältnis. Ja, nicht so tief, und trotzdem ist es doch mein Job, dann als Führungskraft zu sagen, ich muss irgendwo es schaffen, mit der Person eine Ebene zu finden, in der ich zumindest ahnen kann, wann was wirkt. Und das kann ich mal überschreiten oder auch nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Balanceakt, den man hat. Aber das Risiko besteht, dass ich zu stark danach denke. Ne? Dass ich sage, dieser Balanceakt, bin ich jetzt zu weich, bin ich zu hart? Das ist eine Kalibrierung irgendwo. Ja, das stimmt.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Lass uns mal ein Beispiel durchexerzieren. Das ist ziemlich alt, aber ich bin gespannt, was du sagst. Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Das ist einer meiner ersten Jobs. Eine Situation auf einer Firmenfeier. Also stell dir vor, ich bin jetzt Ende 20 und bin in Süddeutschland auf einer Firmenfeier. Da wird ausgelassen gegessen, getanzt, gescherzt. Und ich stehe in so einem Kreis mit 3, 4 anderen Leuten und wir unterhalten uns angeregt. Dann kommt ein Kollege, also Old White Man, ja, war damals wahrscheinlich so Ende, wie so wie du. Also ich, wie gesagt, Ende 20, dann kommt dieser Kollege, der war wahrscheinlich Anfang, Mitte 50. Und der stellt sich in diese Runde rein, legt seinen Arm um mich rum. Wir kannten uns, aber wir kannten uns nicht gut. Und dann guckt er mich so an und meint so, ruhig, Brauner. Das ist ein Spruch, das habe ich nachher dann irgendwie gelernt, das sagt man ja zu Pferden.
Ja, genau.
Pferde, die quasi so am Ausflippen sind. Und der dachte irgendwie, das ist cool und lustig, ne? Und ich habe das dann, ich habe den angeguckt und dachte mir, was ist das für ein Cringe-Typ, ja? Habe dann seinen Arm wieder entfernt und habe dann mein Gespräch weitergeführt, ja? Ich habe dann seinen Arm so genommen und habe dann so gemacht, ja? Und dann hat eine Kollegin, die da in diesem Kreise stand, die hat mich dann zur Seite genommen und meinte so, hey, Shazib, das musst du unbedingt HR melden. Das ist hier Compliance, bla bla bla. Dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, der Typ, der interessiert mich einen Scheiß, ja, der macht hier sein Ding, ja. Oldschool-Mindset interessiert mich nicht, ja. Aber ich muss sagen, jetzt paar Jahre später habe ich mir schon gedacht, dieser Effekt, wie ist dieser Politiker nochmal, der an irgendeiner Bar irgendeiner Frau irgendwas gesagt hat, wo du dir auch denkst, ey, in welcher Zeit lebst du eigentlich? Ich hab vergessen, wer das war. Ich denke mir dann, hey, einerseits sollte man so einem Thema nicht mehr Gewicht beimessen als nötig, dann ist es halt weg, ja. Andererseits denke ich mir, hätte ich dem was gesagt, hätte es gemeldet, hätte er eine Sensibilisierung bekommen. Das ist eben die Frage. Wann machst du daraus so ein generelles Thema und sagst, der braucht einen Denkzettel? Und wann sagst du, nee, komm, es ist doch egal. Er sagt es halt aus seiner Sicht, ja. Für ihn ist das okay, für mich, mir ist es wurscht, ja. Ich lasse es einfach durchgehen. Wie siehst du das?
Ja, ich auch da, das hätte ich früher wahrscheinlich nicht gemacht, aber aus heutiger Perspektive denke ich mir bei sowas, entweder, ja, die harte Tour ist, ich melde das in irgendeiner Form, aber die andere Tour ist eigentlich, ich gehe zu dem hin nachher und sage, hey, was sollte das, ja? Also sprich direkt mit der Person. Also gar nichts machen, auch wenn es für dich eigentlich egal ist, es ist, glaube ich, wichtig, der Person ein Feedback zu geben mit, dass, also sei es auch nur mit, hey, bei mir kannst du es vielleicht mal machen, wenn du das woanders machst, dann entweder bricht dir einer den Arm oder du kriegst eine Anzeige, ne? Oder wirst du ja entlassen. Also pass einfach mal auf damit, weil das ist nicht okay. Und das hätte ich, fairerweise, das hätte ich wahrscheinlich bis vor 10 Jahren nie und nimmer gemacht. Und heute denke ich mir, doch, das ist irgendwo meine Verpflichtung, den Leuten noch was mitzugeben, dass sie für sich selber keine Gefahr darstellen, aber auch für andere nicht.
Also das unterschreibe ich zu 100% und ich würde genau diese Worte jetzt auch sagen, die du gerade gesagt hast. Ich sehe da heute auch eine gewisse Verantwortung und würde das wahrscheinlich so ähnlich formulieren wie du und würde mit dem das Gespräch suchen. Und würde auch sagen, hey, ich will dir nicht irgendwie jetzt Probleme kreieren, aber sei doch mal sensibel, weil das für manche Leute vielleicht wirklich verletzend sein kann. Und das ist, glaube ich, auch eigentlich eine gute Maßnahme, dass man immer das Gespräch sucht zu den Leuten, sich auch ihre Perspektive einholt, weil wenn man dann so ein bisschen tiefer einsteigt bei den Leuten, die im Zweifel beleidigt haben, dann merkt man meistens, ey, die haben es ja eigentlich nicht so gemeint, ja, aber sind vielleicht so ein bisschen grob drauf. Aber würdest du nicht auch sagen, dass man da dann diesen Leuten erklären muss, die Zeiten, in denen man einfach so Sachen gesagt hat, sind vorbei. Einfach Zeitgeist, was anderes ist.
Ja, ich glaube, die waren nie irgendwie, vielleicht doch, ich überlege gerade, eigentlich waren die ja nie okay. Ne? Auf der anderen Seite hat man dann irgendwann in früheren Zeiten vielleicht darüber hinweggesehen, beziehungsweise man hätte sich nicht getraut, einem Ranghöheren sozusagen dann irgendeiner Weise Feedback zu geben oder hat das einfach akzeptiert, weil das ist halt so.
Ich glaube nicht nur in Firmen, sondern grundsätzlich. Also ich erinnere mich daran, ich hatte mal, wo ich vorher gewohnt hatte im Rhein-Main-Gebiet, da hatte ich einen Freund, Sven heißt der. Und ich war beim Sven zu Hause. Der hatte mich dann gefragt, ja und was macht ihr heute? Das war irgendwie ein Sonntag. Und habe ich gemeint, ja, meine Eltern haben eine Spülmaschine gekauft. Und die Spülmaschine bauen wir gerade ein. Also großes Kino, ja. Damals Spülmaschine war irgendwie next level. Und dann meint er so, ich habe auch eine Spülmaschine und zeigt auf seine Frau. Denke ich mir auch, what? Ja, das kannst du ja heute auch nicht mehr machen. Ja, will auch keiner machen.
Ich hätte keinen Arm mehr gehabt danach wahrscheinlich, wenn ich das gemacht hätte. Ja.
Ja. Die Frau hätte den Arm gebrochen, auf jeden Fall. Oder auch sowas wie, sagt mir ein Vater von einem alten Freund, der, ich weiß nicht, was ich für Shovi-Väter da gesehen habe von Freunden, da sagt mir einer so, ja, die Frauen haben immer die 3 Ks, Kinder, Küche und Kirche. Dachte ich mir auch, hey, what the heck, ja, was ist los mit dir? Also so gesehen haben sich die Zeiten geändert, ja. Einerseits denke ich, weißt du, für einen wie mich ist das ja auch super, ja. Wenn ich in Deutschland lebe, ich sehe nicht deutsch aus, aber eine gewisse Feinfühligkeit, ja, nicht zu hören bekommen, oh, sie sprechen super Deutsch, wo kommst du eigentlich her und so weiter, diese Sprüche, die jeder kennt, ja. Ich glaube, da ist mittlerweile auch eine gewisse Sensibilität entstanden. Auch das habe ich Leuten nie übel genommen. Aber es ist schön, dass da eine Weiterentwicklung da ist.
Bis zu einem gewissen Grad bin ich wieder dann beim anderen Extrem, wo ich auch in Firmen einer genau genommen gesehen habe, dass du eigentlich nichts mehr sagen durftest, ja, wo du, wenn du auf Town Halls dann gesprochen hast, gerade weltweit, hast du echt immer einen miesen Kommentar dann, also gerade ja dann auch per Chat oder sowas dann bekommen, irgendwas gesagt hast, was in irgendeiner Region dieser Welt nicht ganz optimal war.
Auch doof. Aber gib mal ein Beispiel. Ich challenge das zurück. Ich würde sagen, du kannst die Sprachfertigkeit entwickeln, jede Art von Feedback zu geben.
Du kannst die Sprachfertigkeit.
Also man kann jede Sache, die dir blöd aufstößt, kannst du in einer Form sagen, dass sie trotzdem respektvoll ist. Also das würde ich mal einfach hinstellen.
Das stimmt. Ich denke mir, also gut, ich habe ja, dann sprichst du zu Leuten, sprichst zu 5000 Leuten, ne? So. Und dann sagst du, du weißt, das sind Leute aus den USA, aus Brasilien, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Osteuropa. So, dann sprichst du über Strategie meines Wissens oder Diversity and Inclusion und hast dann das Thema Equity nicht dabei oder sonst irgendwas. Ja, oder einfach nur, dass du auch, ja, ich sage mal, das mag ein Fehler sein, ja, den du machst, einen kleinen. Aber wo dann eine Sensibilität in einigen Regionen dieser Welt, also das nehme ich das Beispiel, zu der Zeit war es in den USA ganz, ganz extrem ausgeprägt, dass du dort das Thema Inclusion extrem gepusht hast und auch da aufpassen musstest, dass du deine Wortwahl inclusive war. In anderen Regionen der Welt war das aber egal in dem Moment oder nicht so hoch angesiedelt. Also hast du versucht, deine normale Sprache ja zu benutzen. Dann passiert auch mal was, dass du vielleicht nicht so ganz das rüberbringst. Also ich nehme das Beispiel Diversity. Ah, wir haben doch jetzt mittlerweile 50% Frauen in Führungskräften. Ist doch schon mal super. Ne? So, das sagst du. Und auf einmal wirst du angefeindet mit, oh, jetzt beweihräuchert ihr euch da mit euren 50% Frauen in Führung, von denen ist aber keine schwarz. So, ja, Moment mal, stimmt das? Muss ich erstmal nachgucken und habe ich gar nicht. Also ja, stimmt, ja, hat ein Recht. Und in dem Falle, aber fühle ich mich dann auch so, ja, okay, jetzt dachte ich, hätte ich was Gutes getan und kriegst trotzdem einen über den Deckel. Ja? Und vielleicht auch zu Recht, aber dann weißt du irgendwann nicht mehr, okay, was, wann sage ich das nächste Mal das trotzdem oder bin ich dann feinfühliger? Weiß ich nicht.
Fair enough. Also ich höre dich und ich kann das gut nachvollziehen. Vielleicht ein Lösungsvorschlag an der Stelle. Man kann ja sagen, hey Leute, ich versuche in meiner Sprache das wiederzuspiegeln, was ich wirklich repräsentiere. Ich bin jemand, der niemanden aufgrund seiner, ja, seines Geschlechts, Ethnizität oder sonst irgendwas benachteiligen möchte. Im Gegenteil, ich möchte Chancengleichheit für alle. Und ich versuche das auch in meiner Sprache zu reflektieren. Aber bitte seht's mir nach, wenn ich im Alltagsgebrauch vielleicht was sage, was das nicht ganz repräsentiert oder was nicht ganz blütenweiß ist, ja, weil ich möchte meine Authentizität nicht verlieren. Also ich will nicht jedes Mal mein gesprochenes Wort durch 10 Quality Gates jagen müssen, bis ich dann nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Das kann es auch nicht sein.
Für mich eine ganze Menge mit auch dem, was ich inneren Kompass nenne irgendwo. Wenn du auch stabil bist mit deinen Werten, mit dem, was du weißt und hast, dann ist dir das auch nicht ganz so wichtig. Dann kannst du trotzdem reden. Vielleicht sogar ein guter Hinweis, den du sagst, dass ich vielleicht auch so eine Ankündigung davor schon mal ein bisschen mache oder dass das mit in den Rahmen setze. Wenn jemand keine so ausgeprägten inneren Kompass entwickelt hat, also auch Leadership Maturity im Grunde genommen oder Reife, dann hast du damit wirklich ein Thema. Und das ist, auf das Anfangsbeispiel zurückzukommen, ist vielleicht auch einer der Schlüssel, dass es gar nicht darum geht, diese Sprachfertigkeit notwendigerweise nur zu entwickeln, sondern diese innere Reife, sowohl mit Mitarbeiter als auch Führungskraft, zu sagen, pass auf, ich weiß ja, wo ich stehe, wo ich hin will. Und ich weiß auch mal, dass wenn mir jemand einen Spruch lässt, dann kann ich den einordnen und habe vielleicht dann auch die Größe, wie bei deinem Beispiel, zu der Person zu gehen und sagen, pass auf, lass den Arm mal weg. Das ist nicht mehr angebracht. Ja, das schaffst du natürlich nur, wenn du eine gewisse Standing für dich selber hast und Selbstbewusstsein erarbeitet hast. Und vielleicht ist das eher das, was wir mehr rüberbringen müssen, anstatt den Leuten noch ein Kommunikationstraining zu geben, welches Wort sie benutzen, sie in der Form zu stabilisieren und zu stärken.
Also das finde ich super und das gehe ich mit. Also ich habe für mich abgeleitet, eigentlich musst du versuchen, dein Wertegerüst der anderen Person näher zu bringen, weil dann weiß sie auch im Zweifel etwas, was so in der Grauzone war, richtig einzuordnen und nicht gegen dich. Und ein schönes Beispiel kann ich zum Schluss vielleicht noch bringen. Das habe ich auch mal erzählt, als ich in den USA bei der Firma Mindmanager, die heißt jetzt Mindmanager, früher hieß die Mindjet, da war ich in der Bay Area, San Francisco, als 24-jähriger junger Mann. Und da habe ich einer amerikanischen Kollegin ein Kompliment gemacht für ihr Kleid. Das, du erinnerst dich daran. Weil sie mich kannte und wusste, dass ich jetzt da nicht sie angebaggert habe, hat sie das richtig eingeordnet und quasi gesagt, ey Quatsch, das habe ich gar nicht so verstanden. Und genauso, glaube ich, muss man versuchen, seine Werte irgendwie so zu zeigen, dass man im Zweifel, wenn man was sagt, was da nicht perfekt inklusiv war oder vielleicht nicht perfekt politisch korrekt war, dass man dann aber bei den Zuhörern nicht das Gefühl erweckt, ja, der hat es jetzt blöd gemeint. Und das ist vielleicht ein schöner Gedanke als Anhaltspunkt.
Ja, Authentizität und auch Nahbarkeit ist da sicherlich ganz, ganz wichtige Punkte.
Wie steht es um die Müdigkeit?
Oh, ich bin wieder fit. Wir können noch eine zweite Folge aufnehmen. Aber,
aber ich glaube, wir haben uns den Schlaf verdient.
Ja, alles gut. Ja.
Kriegen wir hin. Und also, ich denke an deinen Freund, der jetzt quasi gerade am Schwitzen ist, weil er sein Haus noch fertig renovieren muss, der arme Kerl.
Ja, der macht noch Böden heute. Der hat aber auch eine Maschinenpark da in seinem Haus. Also der Wahnsinn. Ich meine, ich bin ja, habe eh zwei linke Hände und der wird noch ein paar Stündchen arbeiten dann wahrscheinlich, bevor er dann morgen wieder in seinen regulären Job geht und da die große Welt verändert. Hey, Shazib, schöne Folge, hoffe ich mal. Auch da wieder an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ne, jetzt ganz offiziell, bitte gerne immer Feedback geben. Ich wurde übrigens angesprochen, das muss ich noch kurz sagen, auf LinkedIn, aber ich war dann doch leider nur Werbung, ob wir nicht eine TV-Serie draus machen sollten aus unserem Podcast. Wahnsinn. War ich natürlich ganz, ganz intrigued und habe dann erstmal gesagt, hey, cool, lass mal sprechen. Und dann kam raus, und, ja, du musst nur 15.000 Euro bezahlen, dann können wir aus euch eine Fernsehserie machen. Ja, vielleicht eher nicht.
Ne? Nee, also weißt du, ich finde ja das Schöne am Podcast ist, du musst dir keine Gedanken machen, wie du aussiehst. Du kannst halt einfach reden. Das ist gut so, wie es ist.
Schönheit durch Sprache, kriegen wir hin. Also kriegen wir hin. In diesem Sinne, guten Abend, schöne Nacht.
Dir auch, bis bald.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.